Und mal wieder sind wir hochinteressiert an Neuigkeiten aus dem Lichtspielhaus, vor allem zu den Themen Licht und Spiel und vielleicht Haus, ich weiß es nicht. Herzlich willkommen zu Projektor, dem Filmpodcast mit Dominik und Thomas. Hallo Thomas.
Hallo. Heute kein Moin.
Plot Twist.
Gibt ein dickes Hallo.
Alter Schwede, ich glaube, alle sind gerade so zusammengezuckt, die das hören. Irgendwas stimmt nicht, ich bin ganz, mein Körper ist ganz aufgekratzt jetzt.
Wir haben schon öfter in dem Podcast über Licht geredet.
Ist das so?
Ja, All We Imagine is Light.
Ja.
Und ich glaube, sonst war es das.
Wir haben ja schon öfter.
Es gibt noch einen anderen.
Einmal.
Das Licht, aus dem die Träume sind. Ein indischer Film, sehr schön.
Licht ist auch, finde ich, ein gutes Wort. Das ist so ein Buzzword in einem Filmtitel.
Ja, stimmt.
Das kommt schon immer ganz gut. Aber ja, ist mir gerade eingefallen, dass es doch toll ist. Lichtspielhaus und heute geht es um Licht und Spiel. Denn wir haben einen Film geguckt.
Boah, das ist krass, ja. Das ist wirklich eine gute Kombi.
Wir bräuchten noch was zu Haus jetzt. So ein kleiner Architekturexkurs. Kannst du nachher noch einbauen.
Ich kann nachher noch einen Architekturexkurs einbauen, ja. Kann ich gerne machen.
Wir haben das Licht geguckt und ansonsten diese Woche nicht wirklich viel. Ich habe noch einen Film privat zu Hause geschaut, den kann ich noch kurz teilen, weil der war cool. Und ansonsten haben wir uns überlegt, machen wir heute ein kleines bisschen, einen kleinen Ausschnitt aus der Projekt-Olympiade, die wir auch irgendwann noch machen wollen. Eigentlich seit wir diesen Podcast haben, haben wir gesagt, wir wollen irgendwann mal so eine Spielfolge machen. Und wir haben jetzt gedacht, wir teasen die heute mal an. Ihr hört mal rein und fühlt mal rein. Und wenn ihr sagt, boah, ich will die zwei Atzen einfach mal eine ganze Folge lang nur beim Raten hören, dann holen wir uns so einen Game Master, also wir holen uns so eine dritte Person, die dann das Ganze moderiert, im Smoking natürlich, auch wenn ihr sie nicht sehen könnt.
Ja, natürlich.
Und wir zwei treten dann in einer epischen Schlacht des Filmwissens.
Und was gewinnt man da, Dominik?
Da gewinnt man das goldene Ohr.
Oh, das ist eigentlich keine schlechte Idee.
Das goldene Ohr.
Ja.
Ja, so stelle ich mir das vor. Okay, Schön. Dafür gibt's heute eine Sneak Peek. Wir haben so ein paar kleine Kategorien vorbereitet, kleine Fragen. Und dann schauen wir mal, ob das kompatibel ist oder ob wir uns dann schon auf die Fresse hauen. Ja, wir zwei Besserwisser.
Wir hauen uns, glaube ich, gleich mies auf die Fresse. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich bin kurz davor, die eine reinzuziehen.
Ich bin eigentlich, seit ich dich kennengelernt habe, immer so auf 179.
Ich bin so ständig on the edge. Yeah. Also wirklich, das ist so krass. Ich stehe hier und ich denke mir so.
Ah. Apropos Filmkritiker, die on the edge sind, jemandem fast eine reinzuhauen, sprechen wir doch erstmal über Das Licht. Das Licht ist der neue Film von Tom Tykwer, der auch schon lange keinen Film mehr gemacht hat, weil er ja mit Babylon Berlin so eingespannt ist und jetzt endlich mal wieder die Chance genutzt hat, zwischen Staffeln auch mal ein Filmprojekt wieder zu machen, der durch Lola Rent oder Cloud Atlas, hilf mir, was hat er noch gemacht?
Babylon Berlin.
Ach so.
Ja, also ich glaube, das sind schon so die drei.
Das sind die Big Ones, ne?
Sachen, ja.
Meldet er sich zurück mit einem Film, der die Berlinale eröffnet hat, mit Lars Eidinger in der Hauptrolle, was ja auch wieder ein ziemlicher Biggie ist.
Ja, aber Berlinale-Eröffnungsfilm ist tatsächlich eher.
Es ist verflucht mittlerweile.
Ja, letztes Jahr, der lief bei uns gar nicht.
Das war auch hart. Aber das versteht man auch nicht, warum der bei uns nicht lief.
Weiß ich auch nicht.
Naja, auf jeden Fall wurde Das Licht im Voraus jetzt natürlich schon viel besprochen, weil Berlinale-Eröffnungsfilm und dann liest man irgendwelche Kritiken von größeren, renommierten FilmkritikerInnen, die den Film schon vorab sehen konnten. Und das sah nicht gut aus für den Film, ne?
Ja, ich hatte wirklich auch Angst.
Ja.
Weil ich habe nichts Gutes gehört. Und dann auch von Leuten, die wir kennen, die auf der Berlinale waren, war auch ein sehr gemischtes. Also was heißt gemischt? Es war jetzt niemand dabei, der gesagt hat, der ist großartig.
Mhm.
Sondern eher alle waren so ein bisschen unteres Mittelfeld, hätte ich jetzt mal gesagt.
Bis hin zu manche, die richtig
draufgeschlagen haben. Ja.
Also ich kann ja mal nur sagen, so aus der Podcast-Bubble, die Stars der deutschen Film-Podcast-Szene auf Letterboxd, Cinema Strikes Back hat dem Film 1,5 Sterne gegeben.
Aber sie haben ein cooles Reel hochgeladen, wo Lars Eidinger scheinbar auswählt, also wie er seine Drehbücher auswählt. Er sagt so, es ist ein super Film, aber ich habe da noch eine Idee. Wie wäre es mit 10 Minuten Naked Screen Time?
Ja. Und David Hein von 2W Pech und Schwafel hat dem Film ebenfalls 1,5 Sterne gegeben und hat in seiner Review mal so richtig dick draufgehauen. Dementsprechend waren Thomas und ich etwas besorgt, beziehungsweise wir diskutieren ja auch jede Woche immer, welchen Film gucken wir diese Woche halt gesondert nochmal vor dem Podcast. Denn es läuft ja im Normalfall so, Thomas guckt einen Film im Kino, ich gucke einen Film im Kino und dann gucken wir uns einen noch zusammen an. Das heißt, wir dürfen ja dann auch immer entscheiden und dann haben wir so eine Liste der Neustarts und suchen uns natürlich immer den aus, der uns so am allermeisten interessiert. Und in der Woche war es jetzt so ein bisschen schwieriger, weil wir vor Das Licht ja so ein bisschen Angst hatten und dann natürlich nach den Reviews diskutiert haben, wollen wir den überhaupt sehen? Und Thomas, ich glaube, ich erinnere mich, dass du gar nicht so hyped warst, den überhaupt zu gucken.
Vor allem, der hat auch eine abschreckende Laufzeit für sowas, finde ich. Das stimmt, also wenn man sich nicht so sicher ist und dann sieht 162 Minuten, dann habe ich mir gedacht, boah, Donnerstagmorgen, 2 Stunden 40,
ja,
ne? Schon heavy.
Aber da können wir doch tatsächlich das erste überraschende Lob für den Film aussprechen, wo wir uns, glaube ich, einig waren. 162 Minuten, so lang hat er sich nicht angefühlt. Absolut nicht.
Fand ich auch nicht. Ich finde, der hat direkt zu Start schon einen sehr guten Drive entwickelt. Mhm. Also man war direkt so ein bisschen invested.
Ja, also dass der jetzt irgendwie langweilig wird, würde ich ihm überhaupt nicht vorwerfen. Alles in allem würde ich direkt vorgreifen, so schlecht, wie der jetzt da in den Kritiken zerhauen wurde, fand ich ihn wirklich bei weitem nicht. Ich kann die Ansätze verstehen, aber ich habe auch vieles an dem Film, wo ich ehrlich sagen muss, wenn man so die einzelnen Momente rausgreift, war auch viel Gutes dabei. Ob das dann am Ende für was Gutes reicht, kommen wir später dazu. Lass uns erstmal wieder zurück zum Anfang gehen. Worum geht's denn in Das Licht überhaupt? Magst du uns kurz mal so halbwegs beschreiben, was da passiert?
Kann ich mal versuchen, ja. Also es geht um eine relativ große Figurenkonstellation, würde ich sagen. Da gibt es einmal diese 4, theoretisch 5-köpfige Familie von Zwillingen, die sind 17 und eben Vater und Mutter, Vater gespielt von Lars Eidinger in dem Fall. Und dann ist da noch so ein Patchwork-Kind dabei aus einem Seitensprung, so wie ich das verstanden habe, der Mutter.
Das habe ich gar nicht ganz gecheckt, ob das eine erste Ehe war, aber nee, stimmt. Nee,
macht kann ja nicht sein.
Ach stimmt, es macht ja gar keinen Sinn.
Also der Junge, der da noch dazukommt, der ist auch noch viel jünger, also der ist noch in der Grundschule.
Überhaupt nicht nachgedacht, es kann ja tatsächlich nur eine Zwischenaffäre gewesen sein.
Ja, ja. Und dann gibt es noch eine Dame namens Farah, die aus Syrien nach Deutschland geflüchtet ist und so ein bisschen so eine Art Community von Frauen aufgebaut hat, so kommt es am Anfang rüber, die alle so eine Art Lichttherapie bei ihr machen.
Ja.
Daher auch der Name Das Licht. Und diese Gruppe stößt aufeinander, da die Haushälterin der Familie, die schon eher wohlhabend ist, würde ich sagen, der Vater arbeitet in so einer Upcoming Marketing Agentur, die Mutter arbeitet im Ministerium für so Auslandsprojekte in Afrika.
Ja, so
Entwicklungsprojekte. Politik, sie will so ein Theater bauen. Und dort stirbt die Haushälterin. Und dann wird die Stelle frei und Farah ist beim Arbeitsamt und nimmt diese Stelle wahr. Aber man merkt auch direkt schon schnell, dass in dieser Familienkonstellation schon einiges schief geht. Also die Eltern sind hauptsächlich konzentriert auf das, was sie beruflich machen und interessieren sich nicht so wirklich, was bei den Kindern passiert, fast keine Freizeit. Und die Kinder sind beide in ihrer Welt. Die Tochter ist so voll in dieser Feierszene in Berlin, nimmt da Drogen, ist lange weg,
ja,
und hat, glaube ich, auch krasse Identifikationsfindungsprobleme gerade. Also sie versucht gerade, glaube ich, so ihren Platz zu finden. Der Sohn ist komplett in der Virtual Reality abgesunken. Er spielt kompetitiv ein Virtual Reality Videospiel und ist da so in seiner Zone irgendwie. Was ich irgendwie in dieser ganzen Konstellation das am wenigsten komische finde eigentlich. Also, weil das ist so, keine Ahnung. Also mit 17 da mal ein bisschen ein paar Monate investen, das kann man schon mal machen.
Kann man schon mal machen. Also, sogar, der verdient sogar Geld damit.
Ja, der verdient sogar Geld damit. Und er spielt auf Turnieren. Und dann merkt man halt, wie gesagt, relativ schnell, dass die sich einfach nichts zu sagen haben. Dann sitzen die manchmal am Esstisch und regen sich halt im Endeffekt nur übereinander auf. Es kommt oft zu Streit, weil es auch Spannungen in der Ehe gibt. Und Farah kommt da dann so in diese Konstellation rein und irgendwie scheint sie so ein bisschen so eine Auffangstation für die Familie zu sein.
Und sie hat auch von Anfang an so ein mysteriöses Interesse daran. Das ist ja das ist eigentlich das Geile und der Spannungseffekt des Films, dass Farah so mysteriös ist.
Genau, weil Farah ist nämlich sehr überqualifiziert.
Ja, absolut
überqualifiziert. Sie hat studiert in Syrien und ist dann geflüchtet und ist beim Arbeitsamt aber nicht darauf getrimmt, irgendwie eine Stelle wahrzunehmen, die ihrer Qualifikation entspricht, wo sie wahrscheinlich auch mehr Geld verdienen würde, logischerweise. sondern sie entscheidet sich ganz besonders für diese Familie.
Ja. Die Frau beim Arbeitsamt regt sich sogar noch auf und sagt, warum machen Sie das denn jetzt? Sie sind doch völlig überqualifiziert, und sie können das viel Besseres machen. Ja, das ist spannend.
Ich würde sagen, das wird man mal so ein bisschen stehen lassen, weil da passieren dann so viele verschiedene Sachen. Also es ist irgendwie so ein Konstellationscluster, würde ich schon fast sagen.
Ja.
Also man kann sich natürlich auch vorstellen, dass 2 Stunden 40 dann doch auch kurz erscheinen, wenn man denkt, was in dem Film alles passieren kann. Also man hat irgendwie diese Szenen, die in Afrika gefilmt werden, wo du so denkst, so, Alter, das ist so komplett rausgegriffen.
Ja.
Und dann passiert das in der Marketingagentur. Dann hat man diese Szenen mit der Tochter. Dann gibt es den Patchwork-Sohn, der irgendwie Aufmerksamkeit braucht, weil er noch viel jünger ist und einfach jede zweite Woche bei der Familie ist und das natürlich auch nochmal so eine Disturbance da irgendwie reinbringt, weil natürlich Lars Eidingers Charakter nicht der Vater von ihm ist, aber die trotzdem eigentlich relativ gut miteinander klarkommen, würde ich sagen.
Ja, ja.
Ja. Und das ist halt so ein bisschen der Ausgangspunkt.
Naja, und es gibt dann auch noch immer mal wieder so ein paar Traumsequenzen. Also es wird dann auch noch filmisch, wird irgendwie auch noch alles aus dem Hut gezaubert, was annähernd machbar ist. Und entwickelt sich dann auch so ein ganz eigener Drive. Und dann, ja, würde ich mal sagen, fange ich mal mit den Sachen an, die ich eigentlich gut fand. Ich muss sagen, dass ich den Film immer dann stark fand, wenn er sich wirklich so auf die Beziehungen konzentriert und wirklich auf diese Familiendynamik und was Farah da jetzt vorhat, weil das ist halt das Spannende. Also was möchte diese Haushälterin? Weil da hat der Film halt so einen Thriller-Aspekt, weil doch denkst du, was will sie denn? Hat die sogar irgendwas Böses vor? Aber du spürst, dass sie eigentlich voll gut ist und dass sie irgendwas, dass es eher so halt was Mystisches ist oder vielleicht was Esoterisches.
Es gibt auch so ein bisschen so ein Parasite-Ding, weißt du, was ich meine? So, dass sie sich so schon bewusst entscheidet, in diese Familie, besonders ist, reinzukommen.
Und da dachte ich mir immer, okay, das finde ich halt jetzt gerade legit spannend und ich habe richtig Bock. Und deswegen meine ich auch, dem Film würde ich nie vorwerfen, dass er zu lang war. Und so im Gegensatz zu einem Film wie Baby Girl, den wir hier vor ein paar Wochen richtig schlecht fanden, wo ich mir ja wirklich auch beim Gucken dachte, boah, ich will jetzt nicht mehr. So, weißt du, der Film gefällt mir nicht und ich könnte jetzt auch wirklich gehen. Und nur für die Sache gucke ich mir den jetzt halt noch an oder weil ich die Sachen halt dann doch immer aus Prinzip bis zum Ende gucke. Hier bei Das Licht war ich wirklich schon invested, weil ich wissen wollte, was geht denn da jetzt noch ab? So, und eben, es gibt noch so ein paar Sachen, die wir nicht spoilern wollen, die schon relativ früh aufkommen, so ein paar Sequenzen aus Farahs Leben. Und dann kriegt man halt so ein Gefühl, was sie vorhaben könnte, was aber eben auch so ein bisschen so ein fantastisches Element mit reinbringt. Und die Sachen, die fand ich ehrlich gesagt alle ziemlich geil. Und wenn der Film sich sehr auf diese Sachen konzentriert hätte, dann hätte das vielleicht was ganz Cooles werden können. Und dann, darin kommt dann halt schon so der erste große Fehler des Films und das, worüber sich auch die meisten Leute aufregen, wie zum Beispiel David Hein meinte, Tom Tykwer hat hier einen Philosophiestudent gefrühstückt und meint hier jetzt, er kann hier in einem Film alle erleuchtenden politischen Zeitgeistthemen behandeln. Er will viel zu viel und er will.
Es geht wirklich um alles.
Also an jeder Ecke will er mit den jugendlichen Kindern dann halt irgendwelche krassen Zeitgeist Politthemen reinbringen, dann geht die Tochter, ist dann noch mit ihrer Gruppe am Demonstrieren natürlich und dann geht's bei dem Sohn um sein Virtual Reality Stuff und dass er nicht wirklich Verbindung zu echten Menschen hat und dann haben sie Diskussionen am Esstisch, das war auch so ein bisschen cringy, weil der Film einerseits sehr on the nose vermittelt, dass diese Familie dysfunktional ist und aneinander vorbeilebt und dann sitzen sie beim Essen und sie switchen so von einer Minute auf die andere von, wir reden irgendwie sowieso gar nicht miteinander und wahrscheinlich sagt jetzt gleich jemand, ja, Wetter war schön heute, zu, die Tochter fängt voll den großen Rundumschlag an über, ja, dass wir doch das politische Problem sind und ihr eigener Vater ist doch voll der wandelnde Widerspruch und war eigentlich mal so ein junger linker Unternehmer und jetzt arbeitet er für einen krassen Konzern und dann wird so die ganz große Keule rausgeholt mit, ja, jetzt hier weiße, wohlhabende Menschen in Berlin, wir sind doch das Problem und dann macht er so Punkte auf und du denkst bei jedem Punkt so, ja, stimmt ja auch, aber was willst du denn jetzt? Also du kannst
ja, aber es ist halt irgendwie, also das weiß man ja doch dann.
Genau.
Also das ist halt irgendwie so, ich finde das und dann, was um alles noch geht, um Gender-Thematik, es geht um irgendwie verschiedene Sexualitäten, also irgendwie, der haut alles auf, also wirklich alles.
Und er macht dann halt aber nichts fertig. Und das ist,
genau,
und dann
Kolonialismus.
Das fällt ihm, genau. Genau, er macht sogar noch so eine Kolonialthematik auf und es fällt ihm aber alles auf die Füße, weil er alles nur so anreißt und dann bist du ganz kurz, okay, das machen wir jetzt also auch noch, anstatt dass viele Filme ja dann politisch gesehen eher so ein Mikrokosmos beleuchten und sagen, okay, das eine Thema wollen wir jetzt halt zeigen. Und dann sagst du nach, oh, das war ein toller Film, der auf die Problematik des Blablablas aufmerksam macht. Und dieser Film will alles sein. Und er lässt ja dann aber auch alles wieder liegen, weil er kann am Ende ja doch nur eine Story so richtig zu Ende erzählen. Und das ist natürlich die Story mit Farah und ihrer Family.
Ich denke, deswegen ist auch der Mikrokosmos besser. Ja. Aber jetzt, wo du es gerade sagst, dass der Fokus natürlich auf Farah liegt, könnte natürlich auch sein, dass er sozusagen will, dass man alles andere im Vergleich zu Farahs Geschichte halt uninteressant ist.
Weißt du, was ich meine? Wüsste ich dann aber auch nicht, ob ich das dann so toll
finde. Aber das ist halt die Frage, ob man das dann so vermittelt. Und wenn er es nicht so vermittelt, dann ist es halt auch nicht, also es ist ja egal, was der Regisseur oder die Regisseurin will, solange es beim Publikum nicht ankommt, ist es halt, klappt es halt nicht.
Ja.
Ne? Das ist halt das Problem.
Ja, ich habe in meiner Review einen Satz dann dazu geschrieben, wo ich genau das eben aufgerollt habe, dass mir das so ein bisschen auf den Nerv ging. Ich habe geschrieben, das Drehbuch ist ambitioniert und interessant, aber auch schlicht überfüllt mit teils pseudophilosophischen, pseudo-hinterfragenden, eurozentristischen White Savior, wer sind wir denn und wie böse sind wir und warum, Reflexionsversuchen, die meistens doch zu gewollt, irgendwie prätentiös und teilweise abgedroschen sind. Tückwer will hier groß aufspielen und zum philosophischen Hinterfragen aller weltpolitischen Themen anregen, aber ein Film ist immer noch da, um gefühlt zu werden. Und genau da scheitert dieses Vorhaben für mich.
Genau, also ein Arbeitskollege von uns hat mal gemeint, dass er bei Tom Tykwer immer bemängelt, dass man, auch wenn der Film doch nicht so schlecht ist, sind die Figuren einem meistens egal. Mhm. Und ich finde, hier ist es ein bisschen so. Also viele der Figuren, ich würde sagen 80% der Figuren, die fallen einfach hinten runter dann. Also dir ist einfach egal, was mit denen ist.
Ja.
Und das ist halt schade, weil du hast ja so viel Laufzeit und die Figuren haben auch viel Screentime, weil es geht ja hauptsächlich um diese 4, 5, 6 Charaktere.
Ja.
Und da fällt es mir einfach weg. Und dann gibt es irgendwie eine halbe Stunde, was für eine halbe Stunde? 10 Minuten geht es um voll das krasse Erlebnis in dem Leben der Tochter. Mhm. Das wird einfach so abgefrühstückt. Ja. Mega schade.
Ja, das ist dann schon krass, weil man sich denkt, okay, Tom Tykwer wollte hier so viele Sachen einbringen und die Idee dahinter kann ich irgendwie nachvollziehen, dass man sagt, boah, ich will mal einen Film machen, der einfach das alles so tackelt. Und der sagt, okay, es geht um eine Berliner Familie, die super wohlhabend ist, aber eben super dysfunktional. Und genau um das, und das ist ja auch cool. Und darüber geht ja dann auch, da sticht ja dann auch diese Pfarrergeschichte voll rein. So, hä, ihr seid in so einer privilegierten Situation, ihr seid white privilege, so als Familie. Und trotzdem verkackt ihr es so untereinander. Und das finde ich einen guten Punkt. Und da verstehe ich, dass Tom Tykwer da rein wollte. Das wäre ja ein
Mikrokosmos gewesen.
Genau, aber
das hätte man ja anders erzählen
können. Will er das irgendwie erzählen über jede Ecke und über jedes mögliche Konfliktthema. Und natürlich auch Konflikte zwischen den Generationen. Und dann gibt es eine Szene mit der Polizei, wo die Polizei sich dann irgendwie über Gendern lustig macht. Und das war aber irgendwie cringe. Und ich wusste
Alter, nicht, was sollte... Alter, die ganze Polizeiszene war so... Also das ganze Ding war cringe, ja.
Und ich dachte dann, hart. Was sollte das jetzt? Und das ist das Problem. Es gab wirklich immer wieder Cringe-Momente in dem Film. Und das in einem Film von... Und
die reißen dich halt brutal aus der Immersion, ne?
Ja, also und, da bist du komplett weg. Und das in einem eigentlich sehr gut aussehenden, gut produzierten Tom Tykwer-Film mit fucking Lars Eidinger so. Und wenn du dann...
Hat schöne Aufnahmen, der doch mega krasse Kamerafahrten.
Mega. Also
das ist mega geil gemacht. Da sind richtig coole so kleine Planszenen drin. Die sind richtig, richtig gut.
Ja.
Und dann manchmal haut er dir da... besonders in so artistischen Szenen, nenne ich sie mal, die will ich jetzt auch nicht vorwegnehmen, was da noch passiert, aber da sieht's mir, oder haben wir auch beide im Film gesagt, da sieht's uns halt einfach zu sehr nach Sparkasse aus.
Ja.
Und es ist halt einfach so, wenn ihr diese Sparkassenwerbungen kennt, wo die Leute über Autos laufen oder irgendwie so diese komischen Sachen halt, keine Ahnung, da finde ich es ja okay, ist eine fucking Werbung, aber das, also dass man die Optik da reinmacht, dass jeder Komparsin hat ein anderes buntes T-Shirt an. Also da ist niemand, der normale Sachen trägt. Die tragen auf einmal alle so rot. So, ja, wir sind Sparkasse, Hauptsache kein Blau, weil sonst wären wir die Volksbank-mäßig. Weißt du, was ich meine? Und das ist halt, keine Ahnung, ob er dir da irgendwie, will er mir da unterbewusst klar machen, ich soll jetzt mal investieren oder ich weiß auch nicht. Vielleicht hat die Sparkasse auch einfach gut Geld reingepumpt und dazu gesagt, aber ey, hier Geld, da muss die Werbung noch rein.
Ja, kommen wir von dieser Cringe-Thematik vielleicht auch automatisch noch so auf die Schauspiel-Performances, weil auch da, es ist einfach frustrierend. Dieser ganze Film ist frustrierend in sich, weil er so kleine Sachen so richtig macht und du bist gehuckt und dann macht er auch so viel falsch und denkst, warum denn? Und
ich würde sagen, im Bereich deutschen Film, wie viel Geld der gekostet hat, könnte man ihn als White Privilege Film schon fast nehmen, der eigentlich ja alles hat, so wie diese Familie, aber selbst nicht funktioniert. Also im Endeffekt kann man die Familie
Analogie
auf den Film anwenden, weil der wirklich hat das ganze Geld und alle Möglichkeiten mit einem krassen Regisseur und mit den wahrscheinlich besten Leuten und einem der besten Schauspieler in Deutschland, also einer renommiertesten Schauspieler, sagen wir es so. Und er ist halt, funktioniert halt nicht.
Kriegt den Job nicht dann, ja. Also Lars Eidinger ist für mich der Einzige, der es schafft. Na, wobei Tala Aldin auch, also die Farah spielt, die fand ich wirklich super von vorne bis hinten. Lars Eidinger auch, der kann das halt einfach und du kannst dem vertrauen, dass der dir aus jeder Szene so das Nötigste rausholt.
Der verkörpert den Charakter auch einfach. Also ja, das könnte man ihm abkaufen, aber das ist vielleicht auch, weil Lars Eidinger dann doch ein bisschen näher an so einem Charakter ist.
Absolut.
Wie an etwas sehr, sehr Fantastischem halt.
Und dann hast du die Kids, die auch, ich meine, das sind tolle junge SchauspielerInnen, und da ist dann eben das Problem, dass sie halt dann aber manchmal nicht so gut in Szene gesetzt werden und dann hat es auch so ein, zweimal gecringed, weil der Dialog halt auch einfach nicht gut ist.
Nee, das kauft man den noch nicht ab, weil man weiß ja, wie 17-Jährige ungefähr sich ausdrücken und dann ist halt auch manchmal dieses runtergelernte Textding auch einfach scheiße, weil manchmal habe ich so das Gefühl, dass dann im Drehbuch steht es halt clean und dann reden die so ohne so ein Slang, den man benutzen würde.
Ja.
Da ist kein englisches Wort mit drin. Das kannst du mir nicht erzählen, dass du 2024 einen Film machst oder mit einem 17-Jährigen oder einer 17-Jährigen sprichst und die haben, da ist kein so ein bisschen so ein englisches Influence drin. Das gibt es einfach nicht.
Ja, und das fand ich schade, weil ich finde, sowohl Elke Wiesendorfer, die Frieda spielt, und Julius Gause, der Jon spielt, die sind super. Also ich denke so, die können richtig toll spielen.
Ja.
Aber die werden in manchen Szenen so blöd hingestellt.
Ja, die werden verkauft.
Und am frustrierendsten war es für mich bei Nicolette Krebitz, die Mutter spielt, weil die hat ein paar Szenen dann hinten raus, finde ich, wurde sie immer besser.
Also für mich tote Performance,
muss ich sagen. Wo ich manchmal dachte so, hey, die kann doch, die kann doch spielen. Ich meine, sonst wäre sie auch nicht da. Aber am Anfang, das ist so blass. Und da hast du wirklich das Gefühl, die ist einfach nicht, die hat ganz komische Directorial Notes gekriegt.
Für mich hat
das Drehbuch ist einfach weird.
Ich weiß nicht, kennst du diese Frau auf Instagram, die immer sagt, hattest du schon mal einen Dreier auf einem Flug nach Irland? Nein, aber in meinem wundervollen Roman, dann macht sie so Werbung. Kennst du die?
Nee.
Die immer so, hattest du schon mal einen Seitensprung in Schottland? Nein, aber in meinem neuen Roman Seitensprung in Schottland erlebt das meine Hauptcharakter. Also sie macht halt so Werbung und dafür ist sie eigentlich relativ bekannt, ist auch lustig. So, genau so spielt sie in diesem Film. Das fühlt sich an, als würdest du einfach, keine Ahnung, also für so eine Produktion, es fühlt sich so krass nach so einem, also das ist die deutscheste Performance, die ich seit langem gesehen habe. Das ist wirklich krass. Also das ist so, Alter, die könnte ich dir aus Millionen von Clips, könnte ich dir diese Performance rausnehmen und sagen, das ist die einzig deutsche. Das ist verrückt, ich weiß nicht warum.
Das ist unglaublich.
Das ist so komisch deutsch gespielt.
Deutsche Schauspielschulen, was los mit euch?
Also ich denke nicht, dass es an ihr liegt, weil sie wird ja schon sinnvoll gecastet sein, hoffe ich. Du hast gestern gesagt, dass es da ein bisschen komisch war mit dem Casting, aber also keine Ahnung, das ist einfach, als würde ich ihr beim Spielen zuschauen, aber nicht, also ich sehe nicht den Charakter. Ich habe die Figur nicht ein einziges Mal im ganzen Film gesehen. Ich kann verstehen, dass sie nachher vielleicht noch ein bisschen besser wird, aber nee, also für mich war das eine der schlechtesten Performances, die ich seit langem gesehen habe. Und das ist schade eigentlich.
Also für mich war es am Ende einfach so eine Collage, weil es gab dann zum Beispiel die Szene mit der Tochter in der Küche, wo sie sich so ein bisschen anschreien. Da dachte ich so,
Anschreisszene ist halt immer die Frage. Also ich meine, da schreist du halt jemanden an.
Ja gut, aber ich fand es trotzdem glaubwürdig von ihr. Und dann gibt es auch noch ein paar Szenen mit Lars Eidingers Charakter, wo ich dachte, jetzt ist doch langsam mal eine Ebene gefunden, wo ihr irgendwie was glaubwürdig spielt. Aber da ist auch zu viel Quatsch dann dabei. Naja, für mich, um es jetzt vielleicht langsam abzurunden, ich habe am Ende dann gesagt, das Fazit ist doch, wenn der Film viele gute Ideen hat und hätte, dazu viel zu viele unnötige Inhalte aber reinpackt, und dazu noch irgendwie ein frustrierend, wechselhaftes, durchwachsenes Schauspiel hat, dann kommt halt einfach absolute Mittelmäßigkeit raus. Was aber in diesem Film dann halt wirklich so ironisch ist, weil, also eigentlich, da hast du schon perfekt gesagt, der Film ist wie die Familie. Ja. Also du, alles ist doch da. Ja. Da ist Geld, da ist Talent, da ist lauter kulturelles Privileg.
Und dann Infunktionalität.
Und dann einfach ein nicht zur Potte kommen und nicht so richtig was ausstrahlen und sich am Ende jetzt vielleicht in so eine Philosophie retten. Ich frage mich dann immer, wenn jetzt der Backlash käme und alle sagen, was hast du jetzt da für einen Kackfilm gemacht, Tom Tykwer? Und er würde dann sagen, ja, ihr checkt's halt alle nicht. Weißt du, was wäre jetzt so seine Rechtfertigung? Ich denke mir so, es wirkt sich für mich auch doof aus, wenn du alle Fässer aufmachst, nur damit du sie aufgemacht hast. Also wenn das Lars Eidinger in einem Interview halt auch meinte, so, ja, er fand es jetzt einfach so spannend, was der Tom Tykwer jetzt sich da traut, irgendwie in diesem Film alles anzusprechen. Ich so, aber das kann doch nicht der Anspruch sein.
Das ist doch nicht. Also ich frage mich mal, was erwarten deutsche Leute, dass sich jemand was traut? Alter, du sagst einmal, dass das falsch gegendert war und dann geht's halt einmal um irgendwie was anderes als irgendwie im Schwarzwald irgendwelche Ärzte, die da konservativ rumlaufen. Das ist doch kein Trauen. Also tut mir leid. Wenn das Trauen ist, dann ist Deutschland komplett am Arsch in der Film. Ja. Wenn das Trauen ist, Digga, haut mal ein Science-Fiction für 100 Millionen raus, dann sage ich in Ordnung.
Ja.
Aber doch, also sorry, nur für mich ist es tot. Also,
und dann merkst du, wie ich ja vorhin gesagt habe, die coolsten Elemente dieses Films sind ja die, ich in Anführungszeichen, ja, Fantasy, Science-Fiction. Ja, einfach
was Künstlerisches halt. Ja. Und da, das finde ich in Ordnung. Wenn es nicht aussehen würde wie Sparkasse.
Ja.
Das ist aber was Trauen vielleicht. Ja. Aber Trauen im Sinne von, wir sprechen ein paar Themen an und Kolonialismus in 2025 ist komplett gefickt. Also das ist einfach durch.
Ja, vor allem, wenn man es ja dann gar nicht auserzählt.
Ja, also, nee, also Bullshit.
Ein Thema wie Kolonialismus wird in diesem Film dann mal in einem Gespräch clever angeteased. Und es ist auch in sich clever, aber sie hätten es dann halt noch irgendwie weiterführen müssen. Und genau wie in jedem anderen Thema in diesem Film wird es danach einfach wieder so weggelegt. Ja. Also, jetzt haben wir das kurz abgefrühstückt, was haben wir noch nicht? Oh, gendern muss auch noch kurz rein. Okay, dann lassen wir das die PolizistInnen machen.
Genau, ich glaube auch, dass solche Szenen, wo es dann so ein bisschen lustig gemacht wird, habe ich so das Gefühl, dass sich einfach die, vielleicht auch die Medienboards und vor allem die Finanzierung und dann aber auch die Produzenten einfach davor scheuen, das einem Publikum zu geben und dass du dann mit einer wahren Sache, also wenn du wirklich einen wahren Film darüber machst, mal wirklich ernst über so eine Thematik,
ja,
dass sie dann halt denken, die gehen daran unter, weil die von dem Kontra überrannt werden. Aber das kann doch nicht die Idee sein.
Ja.
Dass du immer nur so ausgewaschene Sachen machst, damit es niemanden irgendwie, damit es niemanden zu progressiv ist, auch niemanden angreift, das ist doch Bullshit, dafür ist Kunst ja dann nicht da. Ja. Also das ist, finde ich, dann schade. Und das hat, ich glaube, das Problem hat der deutsche Film sehr arg.
Ja.
Dass man das immer reinbringen muss.
Und das ist eben diese Kritik von, es ist so ein bisschen auf Philosophie-Studium-Niveau von, ich stell's ja mal nur in den Raum. Weißt du, und wenn ich jetzt jemand kritisieren würde, wäre es ja so, nö, ich hab's ja nicht, so, weißt du, ich hab's euch ja nicht auserzählt, ich wollt's mal nur hier reinstellen und sich dafür geil fühlen. Ich denke mir so, ja, jetzt geh halt noch die extra Meile. Ja,
nee,
du bist einer der einflussreichsten deutschen Filmemacher.
Und du hast 2 Stunden 40.
Alter. Und du hast 2 Stunden 40 und ein fucking Riesenbudget und noch eine Fantasy-Story mit drin. Jetzt geh halt mal all over the place. Und es ist einfach frustrierend. Und für mich ist der Film am Ende einfach 2,5 Sterne von 5, weil ich mir denke, nee, da waren längst nicht alles schlecht. Da waren echt sehr unterhaltsame Momente dabei. Und ich war tatsächlich auch bis zum Ende gehuckt, weil ich noch wissen wollte, was abgeht. Fand das Ende auch irgendwie ganz geil. Vor allem dann das letzte Drittel, wo Farahs Geschichte rauskommt. Und dann wird's ja dann endlich mal emotional. Dann gibt's mal eine Rückblende auf ein weltpolitisches Thema. Ja,
Farahs Charakter ist auch gut.
Und das ist mega gut.
Sie spielt auch brutal gut. Also.
Aber dann hat dieser Film einfach viel zu viele Problemstellen und viel zu viel Frustrierendes. Warum denn? Auch unnötige Klischees, das haben wir gar nicht, glaube ich, genug beleuchtet, auch in der Familie, wie abgedroschen dann manchmal halt diese Problemunterhaltungen sind. Und das kaufst du nicht. Und dann merkst du als Zuschauer oder Zuschauerin, hier wird mir gerade sowas auferzählt. Und so funktioniert es halt einfach nicht. Ein guter Film, der dann vielleicht auch eine gute politische Message hat, das sind immer Filme, die auf der emotionalen Ebene funktionieren.
Ja, dass du halt da wie so ein bisschen drin bist.
Und genau, und du verbindest dich mit dem Charakter und dadurch entsteht auch ein kleiner politischer Seitenhieb von, oh, das ist ja wichtig. Aber wenn ein Film dir einfach so Character-Boards hinstellt und du kannst vermutlich, du siehst ihn ja quasi noch am, du siehst Tom Tykwer am Whiteboard stehen, wie er Ideen so aufkritzelt. Und du connectest einfach nicht wirklich mit den Charakteren, außer vielleicht mit Farah. Und am Ende lässt sich der Film wieder raus und du bist so, ja gut, dadurch kaufe ich jetzt auch nichts, weißt du? Also dadurch hat er jetzt nichts auf mich
überschwappen lassen. Es ist ein Glück für den Film, dass man ihm die 2 Stunden 14 Jahren merkt.
Ja.
Also das ist wirklich Glück. Ich glaube, das, ich weiß auch nicht, woher der Drive genau kommt, aber das ist wirklich, ja, ohne das wäre es schlimm gewesen.
Ja. Ich fand's, also ich bin trotzdem so, okay, krass, dass ich es gesehen habe, aber natürlich die ehrliche Einschätzung, ich muss ihn nicht nochmal sehen.
Nee, also ich werde auch einfach irgendwie, ich glaube, der ist auch ehrlich gesagt vergessen, also den werde ich vergessen in den Film, leider.
Echt?
Ja, irgendwie schon.
Weiß ich gar nicht, ob ich dann sowas wieder vergesse, weil es
mir. Ich habe gestern nochmal kurz drüber nachgedacht, so tagsüber ein bisschen, aber.
Ach so, ja, glaub, okay, so, ja, so kann ich es verstehen.
Zwei Tage später ist es dann auch vorbei.
Na gut, okay, kommen wir weg davon und machen ein bisschen Spielereien, um uns wieder aufzuheitern. Kurzer Service noch für euch. Ich habe mir die letzten Tage endlich mal den Film The Favourite angeguckt von Yorgos Lanthimos, den wir spätestens seit Poor Things vergöttern. Danach bei Kinds of Kindness wieder hinterfragt haben, ob wir ihn vergöttern müssen. Aber auf jeden Fall ein sehr quirkiger, einzigartiger Regisseur. Und The Favourite 2018 hat auch ziemlich viel Oscar-Buzz gehabt. Olivia Colman hat sogar gewonnen. Emma Stone war damals auch nominiert für beste Nebendarstellerin. Es ist quasi ein Period-Drama gone grotesk, weil es geht um das englische Königshaus im 18. Jahrhundert und alles ist so ganz fancy und alles ist in, ne, halt die pompösen Kostüme und die krassen Sets und man denkt so, oh, jetzt kommt halt so ganz Etepetete-Kram und dann bricht der Film damit so clever und dir bleibt so oft irgendwie, so oft kommt ein absolut plötzliches Lachen aus dir raus und bleibt dir dann auch direkt wieder im Hals stecken, was typisch für Yorgos Lanthimos ist. Und es ist einfach nur skurril und es macht riesen Spaß und es sind unglaublich interessante Charaktere. Es ist geil gespielt, wie auch immer in seinen Filmen. Der kriegt irgendwie auch immer seinen Cast dazu, einfach die weirdesten Sachen zu machen, in den schönsten Kostümen, in den geilsten Kameraperspektiven.
Ich glaube, er ist einfach insgesamt ein sehr guter Regisseur am Set auch.
Ja, also es ist wirklich krass. Ich fand ihn jetzt bei weitem nicht so heftig wie Poor Things. Ich würde schon sagen, Poor Things ist vielleicht, ja, wahrscheinlich auch nachhaltig das große Highlight in seiner Filmografie. Aber The Favourite macht auch richtig Bock. Habe ich 4 Sterne gegeben. Den gibt's auf Disney Plus, wenn ihr das habt. Kann man sich mal angucken. Und generell, falls ihr auch nur, in Anführungszeichen, Poor Things von ihm gesehen habt, hier mal die Empfehlung. Guckt euch die anderen Filme von Yorgos an. Und das ist gutes Zeug. Also hier, random Film der Woche, The Favourite. Thomas, nun lass uns spielen.
Lasset die Spiele beginnen.
Was haben wir denn als erstes? Womit wollen wir denn anfangen?
Ich würde sagen, wir fangen an mit einer guten Runde Zitate raten.
Oh, okay.
Willst du als erstes bespielt werden?
Ob ich bespielt werden möchte? Das heißt, du fängst an mit Zitieren?
Genau. Okay. Ich habe jetzt hier mal 3 rausgesucht, sortiert von schwer nach einfach.
Also 3 im gleichen Film.
3 Korrekt? Im gleichen Film.
Okay. Und wir starten mit dem randomsten.
Das erste Zitat ist, hey Gewissen, bin ich tot?
Ist es ein deutscher Film oder ist, machst du...
Nö, ich mache einfach nur deutsche Zitate. Okay, krass. Ich denke, du hast diesen Film auf Deutsch gesehen.
Hey Gewissen, bin ich tot? Okay, next.
Das nächste war, wenn das ein Witz sein soll, dann ist er nicht komisch. Und ich weiß, was komisch ist, denn ich bin ein... Und da muss ich etwas rauslassen, weil sonst ist es ein bisschen...
Ist das Findet Nemo?
Ja, richtig. Denn ich bin ein Clownfisch. Und das letzte Zitat wäre gewesen, Fische sind Freunde, kein Futter.
Ja. Nice, Alter. Findet Nemo hatte ich jetzt wirklich gar nicht auf dem Schirm.
Ja, ich glaube, der erste ist von Dory.
Was?
Also das erste Zitat war von Dory.
Oh, okay. Ja. Also hätte beides gezeigt.
Habe ich auch letztens noch gelesen, Filme schlecht erklärt zu Findet Nemo war, ein Clown und seine demente Kollegin begeben sich auf die Suche nach seinem Sohn.
Okay, geil.
Die demente Kollegin finde ich stark.
Okay, möchtest du bespielt werden?
Ja, Abfahrt.
Ich mach's auf Englisch. Ich glaube.
Oh je.
Ja.
Nee, ist in Ordnung.
Schauen wir mal. Erstes Zitat. Now, did you answer because you thought that's what I wanted to hear? Or did you think about what I said and answer because you truly believe that to be right?
Boah, schwierig. Es hat für mich gerade irgendwie so ein bisschen was... Ich habe gerade als allererstes an The Apprentice gedacht.
Aha.
Ich weiß nicht warum, aber irgendwie hatte das für mich so ein von oben herab. Ist es so eine Situation, wo es von oben herab ist?
Es ist schon eine gewisse Machtsituation in dem Moment, aber ein bisschen weirder. Also das ist jetzt keine klassische, einer ist der Chef.
Und, okay. Was, wie war das?
Bisschen mysteriöser.
Now that, that you've answered?
Also der Punkt der Aussage ist, hast du jetzt einfach nur geantwortet, weil du wusstest, dass ich das hören will?
Ja.
Oder hast du geantwortet, weil du das wirklich so siehst?
Nee, weiß nicht weiter.
Okay, next. It's strange calling yourself.
It's strange calling yourself.
Also calling im Sinn von anrufen.
Es ist komisch, sich selbst anzurufen.
Mhm. Das Zitat geht am Ende des Films a long way, sage ich dir.
Es ist komisch, sich selbst... It's strange calling yourself. Ich habe es auf jeden Fall gehört, sagen wir es mal so.
Du hast den Film auf jeden Fall gesehen.
Aber es ist verrückt.
Es ist ein ganz wichtiger Moment für die Interpretation des Films.
Ah, es ist Mulholland Drive.
Ja!
Ja, stimmt.
Nice.
Ja, ja. Es ist, welche Szene ist es?
Naja, das ist die Szene, wo sie der anderen hilft, sich selber, also rauszufinden, wer sie ist, weil sie kann sich ja nicht mehr erinnern.
Also Diane dann, hilft Rita.
Genau, und dann haben sie ja diese Spur, dass sie da irgendwo eine Nummer gefunden hat und jetzt ist die Frage, ist sie das vielleicht sogar?
Ah ja, stimmt.
Und dann rufen sie an und dann sagt halt aber, ne, ja, der eine Charakter so, ja. It's strange calling yourself.
Ja.
Und das lassen wir jetzt einfach nur so stehen für alle, die den Film noch nicht gesehen haben. Guckt euch das an, das ist Wahnsinn.
Ja, also Mulholland Drive, der läuft auch jetzt wieder in ein paar Kinos so hier in der Nähe, habe ich auch gesehen. Weil
ja, er lief ja auch bei uns am Abend von den Oscars.
Genau, weil einfach viel Bass jetzt nochmal nach dem Tod von David Lynch kam.
Ja.
Hast du, den hast du da an dem Abend gesehen
von den Oscars, ne? Weißt du, was mein letztes Zitat gewesen wäre? Ein Wort?
Nee.
Silenzio.
Ah, Silenzio, ja. Stimmt, das ist so das Ding. Ich war gerade wie bei Rosebud, aber Rosebud ist Citizen Kane.
Mhm.
So, Dominik, du hattest noch Quizfragen
vorbereitet. Ach ja, genau. Ich dachte, wenn wir schon nicht so viele Filme diese Woche besprechen können, die gerade bei uns laufen, können wir aber immerhin so ein kleines Quiz über die Filme, die gerade bei uns laufen, auch selbst wenn wir sie nicht gesehen haben. Deswegen habe ich hier gerade einfach mal schnell das Programm aufgemacht und dann dachte ich mir, ich stelle dir mal so ein paar fiese Fragen zu Filmen, die aktuell im Programm sind. Und du hast ja nicht mal alle gesehen, aber vielleicht schaffst du es ja sogar trotzdem,
ja,
diese Fragen zu beantworten. Zum Beispiel könnte ich fragen, welche zwei Filme haben denn in ihrem Titel einen Umlaut?
Welche zwei Filme in ihrem Titel einen Umlaut haben? Ja, einmal Wunderschöner.
So ist es.
Und es muss ja noch was Deutsches sein.
Ja, das
Köln ist, 75.
So ist es, Wunderschöner und Köln 75.
Krass, wäre ich niemals drauf gekommen. Ich habe eine schlechte Beschreibung. Schlechte Beschreibung zu einem Film.
Der jetzt gerade bei uns läuft?
Ja. Okay. Nicht jetzt gerade.
Okay.
Insgesamt.
Alles klar.
Eine Gruppe verbringt über 9 Stunden damit, ein Schmuckstück zurückzugeben.
Eine Gruppe verbringt über 9 Stunden Zeit damit, ein Schmuckstück zurückzugeben.
Ja.
Gottes Willen. Herr der Ringe.
Herr der Ringe, richtig.
Das ist ja überragend. Ja,
Umtausch, ne? Boxing Day.
Okay, nächste Frage aus dem Programm. Thomas, was ist denn gerade, wenn man den kompletten Titel nimmt, also einige unserer Filme haben ja einen Titel, dann Bindestrich noch drei Titel. Was ist denn gerade der Film mit dem längsten Gesamttitel, der jetzt in unseren Kinos läuft?
Boah, das ist also mit einem Untertitel wahrscheinlich?
Genau,
also
mit so einem Strich.
Da gab es übrigens, das kann man vielleicht an der Stelle ganz kurz einwerfen, wir müssen ja jede Woche, mittwochs ist der Dekotag und wir machen dann natürlich auch immer unsere schöne Buchstabentafel oben, unseren Anzeiger neu und da ist man immer sehr, ja, sehr froh, wenn es nicht so lange Titel
sind. Ja, wir waren alle also so froh, dass Flow reinkommt.
Ja, und dann gab es ich sag, es ist der Lehrer, der uns das Meer versprach.
Nein, das stimmt nicht.
Dann mit einem Bindestrich.
Ja, nee, Entschuldigung, es ist ein Doppelpunkt.
Ein Doppelpunkt?
Es ist ein Titel, Doppelpunkt, und dann kommt noch so eine Erklärung dahinter. Es macht auch total Sinn, wenn man es weiß.
Ich war gerade irgendwie bei sowas wie...
Das ist ein Film, den wir sogar besprochen haben.
Letztens lief halt The Errol Garner Story, weißt du, sowas?
Nee,
ja, ein Film, den wir sogar besprochen haben.
Ja.
Oh mein Gott.
Es ist ein deutscher Titel.
Ein deutscher Titel, Ein Film, den wir sogar besprochen haben. What the fuck?
Also, dass er ganz nah an uns dran ist, sozusagen.
Ah ja. Sonst war es still, Doppelpunkt, Freiburger, steht da Freiburger Zeitzeuginnen?
Zeitzeugen der Freiburger
Bomben. Der Freiburger Bomben nach erzählen. Ja. Krass. Ey, ich war gerade irgendwie gar nicht, ich habe gerade so gedacht, was haben wir geguckt, weißt du? Es ist schon heavy.
Anschlussfrage dazu, wie viele Kinofilme laufen gerade, die einen Bindestrich- oder Doppelpunkt-Titel haben? Also die so einen zusammengesetzten Titel haben.
Also auf jeden Fall der.
Ja, eins.
Dann haben wir, ich überlege gerade, was bei uns läuft. Schwierig.
Ja, es sind jetzt auch nicht die Filme, die man vielleicht so absolut...
Bridget Jones? Hat der einen? Wie heißt der? Bridget Jones verrückt nach Liebe heißt der. Oh, Alter, da wäre sogar ein Titel, ein Umlaut drin gewesen.
Mhm. Aber der läuft, also der ist hier übers Wochenende nicht im Programm.
Ah ja, super. Der läuft vielleicht nicht. Hat er uns schon wieder verlassen.
Vielleicht hat er uns leider schon wieder verlassen.
Ich sag, also ich schätze jetzt einfach, ja. Drei.
Es sind drei.
Und
es
was ist es?
Sonst war es still, wie gesagt. Dann ist es Lou-Abenteuer auf Samtpfoten.
Und Willow.
Nee, Willow ist einfach nur ein Mädchen namens
das
Willow.
Das Igel-Ding. Nina und das Geheimnis des Igels. Oder nee,
es ist der Prank, Strich, April, April.
Ja, der Trailer sieht auch schlimm aus. Nina und das Geheimnis des Igels, finde ich, hat einen schönen Titel.
Oh ja, das ist toll.
Weil, es ist einfach mal, weißt du, was Geerdetes? So,
was
einfach
Geerdetes?
Nina, da kommt ein Igel und sagst so, was ist ein Geheimnis-Igel?
Letzte Frage aus dieser Kategorie, Thomas. Welches ist denn der Film dieses Wochenende im Programm, der schon am längsten läuft in unseren Kinos seit Start?
Ich glaube, ich weiß es. 17 Wochen. Vielleicht sogar die 18. Die leisen und die großen Töne.
Oh, habe ich den etwa... Es ist nämlich ein anderer, der schon seit Oktober läuft.
Seit Oktober.
Der müsste länger sein, oder? Die leisen und die größten Töne kamen später.
Ja, seit Oktober.
Die leisen und die großen Töne läuft auch schon echt sehr, sehr lang, muss man sagen.
Seit Oktober?
Mhm.
Alter Falter.
Aber jetzt möchte ich hier natürlich auch kein Fake.
Wir haben ja manchmal Filme, die wirklich so lang, also wirklich richtig lange laufen.
Ja, das
ich
ist weiß,
der Rausch lief bei uns, glaube ich, richtig lange.
Die Anatomie eines Falls lief bei uns irgendwie 23 Wochen.
Ja, das ist noch nichts, ne? Der Rausch lief, glaube ich, um die fast 40 Wochen. Der lief richtig, richtig lang.
Was?
Ja, richtig krass.
Okay, vielleicht habe ich auch absoluten Blödsinn geredet. Der Film kam doch nicht im Oktober raus.
Wann kam er denn raus?
Er kam am 5. Dezember raus. Jetzt gucke ich noch, ob die leisen. Vielleicht hattest du ja recht, jetzt kannst du mich hier überführen.
Aber ich überlege trotzdem, was am 5. Dezember rauskommt.
Also dann sind sie auf jeden Fall beide schon arschelang in unseren Kinos. Ich gucke noch, wann der andere gestartet ist. Bei dem anderen. Die leisen und die großen Töne kamen erst am 2. Januar raus.
Oh, okay. Dann ist der 5. Dezember ist The Outrun.
So ist es.
Ja.
The Outrun.
Ist auch gut so.
Ja, wirklich. Ich war auch ganz stolz, als ich es vorhin gesehen habe.
Richtig schön.
Ja, habe ich zum Glück kein Blödsinn geredet. Die Outrun ist am längsten drin.
Sorry, ich habe echt gedacht, also dann ist die Outrun länger, ja, weil ich dachte, die Leistung die großen Töne ist schon so richtig lang draußen.
Nee, ich glaube, wir hatten da halt auch irgendwie so ein paar Previews dazu. Also wir hatten kann den auf jeden
sein,
Fall schon im
Dezember. Das ist der französische Film En Fafare, heißt der. Hast du den gesehen?
Nee, aber der kam sehr beliebt.
Der ist sehr gut besucht. Es gibt sehr zwei Brüder, die Musik spielen und einer von den beiden ist todkrank.
Ja.
Ja, ich habe jetzt hier gar nichts mehr für dich.
Ach so, sehr gut. Ich habe ja noch eine neue Spielkategorie im Petto.
Oh ja, dann hau mal raus.
Das ist ja eigentlich das Wichtigste für die Leute da draußen, dass ihr darauf reagieren könnt, was davon wäre denn richtig geil für so eine Gaming-Folge. Ich finde zum Beispiel das, was du gemacht hast hier mit Filme schlecht erklärt, das finde ich schon sehr, sehr lustig. Dann hatten wir Zitate raten. Wir haben natürlich ganz normale Quizfragen zu aktuellen Filmen. Und was ich jetzt noch habe, finde ich auch super. Das kann man auch mal mit allgemeinen Filmen spielen. Und zwar kannst du auch mal unser Programm öffnen, dann können wir das abwechselnd machen. Und zwar ist das Spiel, welcher Film bin ich? Das heißt, es funktioniert genau wie, wer bin ich? Ich denke mir jetzt einen Film aus unserem Programm und du darfst so Ja- oder Nein-Fragen stellen.
Ja.
Zum Beispiel wie, bin ich amerikanisch?
Mhm.
Und ich antworte aus der Sicht des Films, kann die Fragen natürlich auch ein bisschen offener stellen. Und du musst so schnell wie möglich versuchen, auf diesen Film zu kommen, der gerade in unserem Programm läuft.
Hast du schon einen ausgesucht?
Ich mach das mal schnell. Es können ja sogar Filme sein, die wir nicht mal selber gesehen haben und man macht es einfach so an den Eckdaten fest. Aber ich nehme jetzt mal den hier. Ja, ich habe einen.
Okay. Bist du ein Kinderfilm?
Nein.
Okay, das ist schon mal wichtig.
Ja, das ist wirklich wichtig.
Bist du,
aber was, wenn ich jetzt Flow wäre? Hättest du das als Ja oder Nein interpretiert? Nee,
das hätte ich als Nein interpretiert.
Oh, wow. Ja, okay.
Aber das heißt, du bist nicht Flow.
Ich bin nicht Flow.
Bist du Originalsprache Deutsch?
Nein.
Bist du Originalsprache Englisch?
Jawohl.
Okay.
Das heißt, sogar für jedes Nein musst du nachher 5 Liegestütze.
Hast du den Film gesehen?
Ja.
Im Original?
Ja.
Ist es, basiert der Film auf einer wahren Begebenheit?
Ja.
Ist es like a complete unknown?
So ist es.
Oh, ja, siehst du mal, guck mal,
bin ganz ich dran. Ich habe mir schon einen ausgesucht.
Hast du mal, oh, Thomas ist direkt.
Weißt du, ich hab, du hast gesagt, ich habe direkt gemacht.
Okay, ja. Okay, okay. Du hast schon einen?
Ja.
Aus unserem jetzigen Programm.
So sieht's aus.
Okay. Bist du ein deutscher Film?
Ja.
Oh, okay, alles klar. Was kann ich denn Schönes fragen? Bist du ein Film, der mehrere weibliche Hauptcharaktere enthält?
Nee.
Nee. Bist du ein Film über eine historische Person?
Nee.
Was? Gibt's doch nicht. Bist du ein Kinderfilm?
Ich bin das Freiburger Münch.
Bist du ein Kinderfilm?
Würde ich sagen, ja. Kinder-Jugendfilm.
Kinder-Jugendfilm, alles klar. Ist es eine sehr bekannte Jugend-Kinder-Dingsbums-Reihe?
Ja.
Bist du die drei Fragezeichen und der Karpatenhund?
So sieht's aus.
Nice.
Von Tim Dünschede. Habe ich auch noch nie gehört. Also ich habe den Film noch nicht gesehen. Die anderen waren, fand ich aber gar nicht so schlecht. Ich weiß nicht, wie stehst du zu den drei Fragezeichen?
Ich habe die alle nicht gesehen.
Hast du was gehört?
Ich bin wirklich nicht so, ich war halt mal so im Vorbeigehen, aber nie so richtig.
Ich fand's immer interessant. Drei Fragezeichen. Alfred Hitchcock ist ja ein Charakter in den drei Fragezeichen.
Mhm. Was macht der da?
Der schickt meistens so eine Limousine oder so vorbei. Der ist manchmal so ein Helfer. Mhm. Und das Ganze ist nur, also es gibt Hörbücher, wo dann oben auch draufsteht, Alfred Hitchcock, der hat nie was damit zu tun gehabt, er hat nur seinen Namen gegeben, als Werbezweck.
Ach so.
Ja, richtig interessant. Wahnsinn. Aber deswegen haben sie ihn als Charakter dann auch hinzugefügt. Ja.
Sehr krass.
Richtig cool, finde ich.
Ja, wow. Ich würde sagen, das sind doch mal ordentliche Previews für kommende Spielereien.
Könnt ihr mal sagen, was ihr noch so vielleicht interessant fändet?
Ja, vielleicht habt ihr Spielideen, die wir selber nicht
haben. Wir freuen uns immer über eure Kommentare.
Ja, und dann lass mal im April eine Gaming-Episode machen. Apropos Sonderfolgen. Im April müssen wir richtig aufpassen, dass wir überhaupt noch normale Filme besprechen. Denn wir können auch heute anteasen, dass wir eine ganz, ganz tolle Sonderfolge machen werden zur schwulen Filmwoche. Die ja, wann startet sie? Ende April?
Ende April, ich glaube am 30.
Ja, wir sind hyped. Das Programm ist fertig gemacht und wird bald veröffentlicht. Und wir haben mit den Organisatoren gesprochen. Und wir werden, so wie es aussieht, bald eine Folge aufnehmen mit ein oder zwei Vertretern der Schwulen Filmwoche und werden mit denen ganz viel plaudern über die Organisation dieses Filmfestivals, wie die das eigentlich machen, wie das kuratiert wird, wie wichtig das queere Kino ist und alles Mögliche drum und dran und irgendwie damit zusammenhängend. Genau.
Wenn ihr da irgendwelche Fragen habt oder irgendwas euch interessiert, dann haut gerne mal ein, zwei Kommentare raus.
Das wäre super, ja.
Wissen, was euch da interessiert. Das wird, glaube ich, richtig cool. Da machen wir das erste Mal so ein Vierergespann. Mal gucken, was die Jungs so erzählen. Sie sind auf jeden Fall alle sehr nett. Ich mag das ja mit denen jedes Mal. Also man arbeitet ja dann auch eng mit denen zusammen in der Woche. Die buchen das Kino sozusagen aus für eine Woche. Und man hat dann so engen Kontakt. Ist auch als Kinoperson sehr cool, wenn man im Kino arbeitet, weil man halt viel so andere Sachen machen muss. Ne? Man hat mehr so dieses Festivalprogramm, wo man jeden Tag nicht dieses einfach so ein vorprogrammiertes Ablauf hat, sondern man muss wirklich schauen, dass alle Filme da sind und dass sie funktionieren und so viel testen und ausprobieren und Filmgespräche und so weiter.
Ja. Ja, das ist wirklich sehr cool und für euch schon mal vormerken, das ist eine ganz tolle Aktion und wahnsinnig tolle Filme, die man halt sonst auch nicht sieht und nicht im Kino sieht.
Und von meistens denen man vielleicht viel vorher würde. Sieht. Ja. Also viele der Filme, die liefen dann erst viel später. Zum Beispiel, wir haben ja über Young Hearts gesprochen. Young Hearts hat auf der Schwulen Filmwoche den Publikumspreis gewonnen. Das war im Mai und Young Hearts kam bei uns im Dezember raus.
Ja.
Ja.
Das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Sache. Supportet das. Und ja, wir machen eine schöne Folge dazu, bald. Und eine schöne Gaming-Folge. Und dann ist der April quasi ist unser Special Month.
Special Month.
Und ihr dürft fleißig daran teilhaben und uns Bescheid sagen, was ihr gerne hören wollt. Und ansonsten wünschen wir euch ganz, ganz viel Spaß bei dieser kommenden Kinowoche, egal was ihr euch so anschaut. Wenn ihr euch das Licht anschaut oder angeschaut habt, erzählt mal eure Meinung. Es ist wirklich sehr höchst spannend, wie Leute auf diesen Film reagieren. Und gibt's noch was zu sagen, Thomas?
Ich glaube nicht.
Berühmte letzte Worte?
Berühmte letzte Worte sind, glaube ich, immer bis bald im Kino.
Bis bald im Kino.